Ja, guten Morgen. Ich muss euch vorwarnen, meine Stimme ist wieder mal eine Oktave tiefer geworden. Das hängt mit ein bisschen Husten und sowas zusammen, aber der Corona-Test ist negativ und ich halte Abstand. Genau. Ja, wir wollen voranschreiten in unserer Predigtreihe über den Heiligen Geist und wir kommen heute, denke ich mal, so dem Namen des Heiligen Geistes etwas näher. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, ja, warum der Heilige Geist eigentlich der Heilige Geist heißt. Es könnte bedeuten, dass der Geist besonders heilig ist. Nur dann frage ich mich, warum der Sohn und der Vater nicht diesen Vornamen auch haben. Meine Erklärung wäre jetzt tatsächlich die, dass dieser Vorname heilig, ja, vielleicht schon tatsächlich einen Hinweis gibt auf eine seiner Hauptaufgaben, die der Geist Gottes so hat, nämlich Menschen heilig zu machen. Den Thessalonichern schreibt Paulus mal in seinem Brief Folgendes. Da steht: Für euch hingegen vom Herrn geliebte Geschwister können wir Gott immer nur danken. Er hat euch dazu auserwählt durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Also hier ist von diesem heiligenden Wirken des Geistes die Rede und so möchte ich mit euch zusammen nachdenken über den Gott, der uns verändert, über den Heiligen Geist, der uns heilig macht. Und ich möchte im ersten Schritt mit euch drüber nachdenken, was es bedeutet, heilig zu sein und warum das wichtig ist. Und im zweiten Schritt, und das wird so ein bisschen der Schwerpunkt sein, wie das in der Praxis funktionieren kann mit der Heiligung. Mal gespannt. Ich weiß nicht, womit du diesen Begriff heilig in Bezug auf Menschen verbindest. Vielleicht denkst du an Gutsein, an Menschen, die alles richtig machen, an Menschen, die sich an die Regeln halten, gute Werke tun. Diejenigen, die mit dem Heiligenschein durch die Gegend laufen und dir dabei eher scheinheilig als heilig vorkommen. Menschen, die vielleicht nach außen hin vorgeben, gut und heilig zu sein, aber es vielleicht gar nicht so sehr sind. Und vielleicht ist deshalb dein Zugang zu diesem Begriff heilig auch so ein bisschen schwierig. Heilig sein, ist mein Eindruck, das steht jetzt heute nicht mehr so hoch im Kurs. Es gab mal eine Zeit, 18. 19. Jahrhundert in England, da gab es die sogenannte Heiligungsbewegung. Ja, das waren so Erweckungsbewegungen, die sich quer über das ganze Land damals ausgebreitet haben. Und ja, die hatten dieses Zentrum: Wir wollen heilig sein, wir wollen Gott nachahmen. Und ja, das hat ziemlich viel ausgelöst. Heute ist, ja, sucht man nach Konferenzen, die jetzt den Titel heilig haben. Ja. Das heißt, wir sprechen jetzt heute mal so ein bisschen drüber. Und mein Ziel wäre zunächst nochmal so ein Vorverständnis zu schaffen, was heilig sein für Christen eigentlich bedeutet und warum es wichtig ist. Wenn wir uns fragen, was für einen Menschen bedeutet, heilig zu sein, dann müssen wir im Alten Testament beginnen, denn dort finden wir zum ersten Mal, dass Menschen als heilig bezeichnet werden. Beziehungsweise, dass Gott von Menschen Heiligkeit auch fordert. Ich lese mal aus, oh, wenn es weitergeht. Ah, da muss ich, ja. Ups. Jetzt geht's super. Aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, sagt Gott zu seinem Volk Israel. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf der Erde sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Das heißt, wenn wir mal das Volk Israel anschauen, die Bestimmung für dieses Volk war von Anfang an, oder sie lag von Anfang an darin, dass es ein Volk sein sollte, das Gott gehört, das in seiner Gegenwart lebt. Und genau dieses Auswählen, um Gott zu gehören, um bei Gott zu sein, nennt die Bibel Heiligen. Heilig zu sein hat im ersten Schritt mal noch vielleicht gar nicht so viel mit Moral zu tun, sondern heilig zu sein bedeutet zunächst mal ausgesondert zu sein für Gott. Und das ist ein Privileg. Das war ein Privileg für das Volk Israel. Und dieses Privileg, es war von Anfang an auch mit dieser Aufforderung verbunden, dass das Volk Israel in ihrem Denken, in ihrem Handeln, diesem Gott, der sie auserwählt hat, dass sie diesem Gott nacheifern. Und so finden wir immer wieder diesen einen Satz öfter in den Mosebüchern. Dritten Buch Mose zum Beispiel sagt Gott zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels und sagt zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und wenn wir jetzt mal den Schwenk vom Alten Testament ins Neue Testament vom Volk Israel auf die Gemeinde machen, dann stellen wir fest, dass sich daran gar nicht so viel geändert hat. Wir lesen im Epheserbrief in den ersten Versen. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, ein untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Und der Apostel Petrus sagt in seinem Brief, der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, ich hoffe, dass wir sehen, ja, dass das Ziel von heilig sein für uns Christen nicht darin besteht, sich eben regelkonform zu verhalten, ja, wie so ein typischer Deutscher, der es eben liebt, Regeln einzuhalten, um der Regel willen, sondern das Ziel der Heiligung ist, liegt darin, dass wir in unserer Berufung als auserwählte Kinder Gottes, dass wir diese Berufung leben, getrieben von diesem Verlangen, so sein zu wollen, wie Gott ist. Das beschreibt hoffentlich so ein bisschen das Grundanliegen. Und so kann man sagen, ja, das Ziel für das alttestamentliche Volk Israel und die Gemeinde, das war das Gleiche. Was aber unterschiedlich ist, ist der Weg, wie diese Heiligkeit im Leben von Menschen erreicht werden sollte. Der Weg für das Volk Israel war das Gesetz. Gott hat dem Volk detailliert vorgelegt, was es bedeutet, ein Leben zu führen, das ihm entspricht. Und er hat sogar Verträge mit ihnen geschlossen, in denen sich das Volk dann darauf verpflichtet hat, dass sie sich dann auch wirklich dran halten wollen. Aber wenn wir die Geschichte Israels so von vorne bis hinten anschauen, dann merken wir, es ist eine einzige Geschichte des Versagens. Sie sind gescheitert an diesem Anspruch, irgendwie in die Nähe Gottes zu kommen in ihrem Verhalten. Sie haben es nicht geschafft. Und das Alte Testament, es ist geschrieben uns zum Vorbild und wir sollen da was draus ziehen. Und wenn wir was draus lernen können aus dieser großen Story, ist ja, dass wir Menschen schlicht unfähig sind, Gott zu lieben, nach seinen Geboten zu leben. Und so finden wir schon im Alten Testament angekündigt, was Gott in späterer Zeit tun wird, damit Menschen in der Lage sind, ja, heilig zu sein. Im Hesekiel Kapitel 36 lesen wir, und ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahren könnt. Genau das ist es, was der Geist tun möchte und was er seit Pfingsten auch in denjenigen tut, die an Jesus glauben. Heiligung bedeutet, dass der Geist unser inneres Wesen erneuert in das Bild Gottes. Ganz schön groß. John Owen schreibt, wenn der Heilige Geist die Gläubigen heiligt, pflanzt er in ihren Verstand, ihren Willen und in ihr Herz ein übernatürliches Prinzip, welches sie mit einem heiligen Verlangen erfüllt, Gott zu lieben. Jetzt klingt das alles super, dass der Heilige Geist das macht, dass er uns verwandelt, so gottgemäß irgendwie macht. Die Frage aber natürlich ist die, ob wir das auch so erleben in der Praxis, dass der Geist uns verändert. Meine Erfahrung ist, ich bin Christ und trotzdem kommt es vor, dass ich meine Kinder so dermaßen, dass sie mich so dermaßen aufregen, dass ich sie halt nur noch anschreien kann. Ich lebe mit Jesus und trotzdem fällt mir auf, wie egoistisch ich manchmal einfach bin. Wie kann das sein? wenn der Geist in mir lebt? Vielleicht kennt ihr die Frage. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen, der sich, ja, ich sag's mal, genau mit dieser Spannung, in der wir da auch leben, beschäftigt. Und zwar aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 25. Steht Folgendes. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Ein langer Text, wir werden ihn nicht komplett durchgehen, aber so ein paar zentrale Punkte draus nehmen. Und das Erste, was hier unmissverständlich deutlich wird, und ich glaube auch, dass das so ein bisschen unserer Erfahrung entspricht, ja, wenn ich ein Christ bin, dann lebe ich in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist da der Geist Gottes, dessen Ziel es ist, mich zu Gott hinzuziehen, hinzutreiben. Und auf der anderen Seite ist da das Fleisch, meine alte, von der Sünde beherrschte Natur, die gegen Gott gerichtet ist. Und zwischen diesen beiden besteht keine friedliche Koexistenz, so nach dem Motto, okay, wir haben zwar unterschiedliche Ziele, aber wir kriegen das schon hin zusammen, sondern die bekriegen sich. Zwischen denen findet ein Kampf statt. Das heißt da, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Beide sind in mir aktiv und wollen verhindern, dass ich das tue, was jeweils die andere Seite möchte. Beide versuchen, mich auf ihre Seite zu ziehen. Und vielleicht spürst du diesen Kampf auch in deinem Leben. Und vielleicht erlebst du auch die Niederlage, dass das Böse sich durchsetzt. Vielleicht gibt es da eine Sache, die du immer wieder tust, wo du weißt, das ist falsch und wo es dir so extrem schwerfällt, es einfach sein zu lassen. Du willst nicht, dass es passiert und doch passiert es immer wieder. Und jedes Mal, wenn es passiert, fühlst du dich elend. Du hasst es abgrundtief, wenn es wieder passiert ist. Und du denkst dir, was bin ich nur für ein Idiot? Ich weiß doch, was richtig ist. Bin ich denn überhaupt noch ein wirklicher Christ? Lebt denn der Geist wirklich in mir? Das sind die Zweifel, die in uns aufkommen können, wenn wir so mit unserer eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert sind. Wenn du diese Gedanken hast, wenn du zweifelst, ob du noch ein Christ bist, weil du dich in diesem Kampf befindest, dann will ich dich fragen, warum bist du dann traurig über deine Sünde? Die Abneigung gegen Sünde ist nichts, was du als Mensch hervorbringen könntest, sondern es ist was Gottes Geist in dir bewirkt. Ja, wenn sich ein Christ sich selbst in diesem Kampf empfindet, wahrnimmt und vielleicht auch verliert, dann ist es kein Zeichen dafür, dass du kein Christ wärst, sondern es zeigt, dass dein alter Mensch noch in dir ist und versucht, dich von Gott wegzuziehen. Was natürlich die Frage aufwirft, warum Gott diese alte Natur, diesen alten Menschen, wie wir so schön sagen, das Fleisch, bei meiner Bekehrung nicht einfach rausgenommen hat. Das Leben könnte doch so viel schöner sein. Ja? Wir könnten in unserer Heiligkeit dahinschweben. Ich denke, man kann nur spekulieren, warum Gott es nicht gemacht hat. Die plausibelste Erklärung scheint mir zu sein, dass wir immer wieder tatsächlich daran erinnert werden sollen, wer wir denn eigentlich waren und wie sehr wir auf diesen Gott angewiesen sind. Jetzt könnte man aus dem bisher Gesagten zu dem Ergebnis kommen, okay, als Christ bin ich nun mal nicht von meiner sündigen Natur befreit. Das ist halt so. Und deswegen muss man es halt akzeptieren, ne? Dass manchmal halt der Geist gewinnt, manchmal so die Sünde in mir, das Fleisch. Und es ist so, dass diese Haltung so das komplette Gegenteil wäre von dem, was Paulus uns hier in diesem Abschnitt vermitteln möchte. Unmittelbar bevor er in Vers 17 diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch darstellt, fast so wie auf einer gleichen Ebene, sagt er vorher in Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde nicht erfüllen. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wer im Geist wandelt, so Paulus, der ist seiner sündigen Natur nicht unterworfen. Und in Vers 24 geht Paulus noch einen Schritt weiter. Da sagt er nämlich, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gekreuzigt ist ein starker Ausdruck. Wie ist das zu verstehen? Und ich denke, wir müssen da auf Christus sehen. Auf das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat. Denn eine Sache, die dort passiert ist, dass er am Kreuz gesiegt hat über das Böse. Er hat uns erlöst, freigekauft aus dem Machtbereich der Sünde. Er hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. Und in diesem Sinne wurde am Kreuz auch unser alter Mensch am Kreuz mitgekreuzigt, weil er seitdem schlichtweg keine Macht mehr über uns hat. Er hat keine Macht mehr. Er kann uns Angst machen. Er kann uns vielleicht in die Irre leiten, aber wir sind nicht gezwungen, ihm zu folgen. Wir stehen nicht unter seiner Herrschaft. Das hat Jesus getan. Und das bedeutet ganz praktisch, ja, wenn da dieser Gedanke in mir hochkommt, der mich dazu verleiten möchte, gegen Gottes Willen zu handeln, dann bin ich diesem Gedanken nicht machtlos ausgeliefert. John Bunyan beschreibt in seinem Klassiker Die Pilgerreise in einer großartigen Allegorie den Weg eines Christen auf dem schmalen Pfad hin in die ewige Stadt. Und so wandert Christ, der Hauptdarsteller, auf seinem Weg dahin und einmal kommen ihm zwei Männer entgegen. Der eine von ihnen heißt Angst und der andere heißt Zweifel. Und die beiden rufen Christ zu: Lieber Christ, wir rennen vor den Löwen weg. Es gibt Löwen auf dem Weg, der vor uns liegt. Wir rennen vor ihnen weg. Christ war sich nicht darüber bewusst, dass es auf diesem Weg Löwen gäbe. Und so wird er auch von dem Schrecken gepackt, was da wohl los ist. Aber als er in die Ferne blickt, sieht er einen Palast mit dem Namen Wunderschön. Und der Anblick dieses Palasts, der gibt ihm Mut. Und so zieht Christ weiter. Er will unbedingt noch vor der Nacht ankommen und als er dann so vor den Pforten des Palasts steht, sieht er auf einmal diese Löwen, von denen Angst und Zweifel berichtet haben. Und sie schauen wirklich furchteinflößend aus. Und Chris bekommt richtig Angst. Er ist kurz davor umzukehren und da öffnet sich die Tür des Palastes und ein Mann tritt heraus. Es ist der Torwächter und er ruft Chris von Weitem zu: Fürchte dich nicht, schau genau hin. Die Löwen sind angekettet. Sie können nur bis an den Rand des schmalen Weges kommen. Sie können nicht auf den schmalen Weg kommen. Solange du auf den Weg bleibst, kann dir der Löwe nichts anhaben. Wenn du dich als Christ im Kampf mit dem Bösen befindest, dann ist es extrem wichtig, sich dieser Wahrheit gewiss zu sein, egal wie sehr dich das Böse einschüchtert, egal wie oft du schon kapituliert hast. Der Böse liegt in Ketten. Und das bedeutet, er hat keine Macht mehr über dich. Wir können uns darauf stellen, dass Jesus am Kreuz den Sieg davon getragen hat. Trotz allem bleibt jetzt zum Schluss die Frage, ja, auch wenn ich kein Sklave meiner alten Natur bin, wie kann das gehen, dass ich zumindest diesem Einfluss, den sie immer noch hat auf mich, den sie ausüben kann, ja, dass ich dem nicht nachgebe, dass ich das nicht zulasse? Wie können wir verhindern, vor dem Bösen zu kapitulieren? Wie kann das gehen, dass diese tollen Früchte des Heiligen Geistes ja zu was Realem werden in meinem Leben? Und ich möchte dazu nochmal den Vers 16 lesen, den allerersten Vers. Da sagt Paulus: Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Die Antwort von Paulus ist ganz klar: Wandelt im Geist. Die Antwort ist nicht: Nehme es dir ganz fest vor, es beim nächsten Mal besser zu machen, sondern die Antwort ist: Wandel im Geist. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und er klagt dir sein Leid, dass er an dieser oder jenen Stelle vielleicht versagt, und er fragt dich: Hey, was soll ich machen? Ich möchte, aber. Und dann schlägst du so die Bibel auf, Galater 5, Vers 16, und sagst zu ihm: Weißt du, du musst einfach im Geist wandeln. Und dann funktioniert es schon. Im Geist wandeln, das kann ganz schnell zu so einem netten, frommen Spruch werden. Aber die Frage ist: Was bedeutet das, im Geist zu wandeln? Und vielleicht schauen wir dazu nochmal in Vers 18, weil dort wir einen Ausdruck finden, der synonym gebraucht wird für dieses Wandeln im Geist. Da heißt es: Wenn ihr vom Geist geleitet werdet. Das heißt, der Geist, der wird hier als unser Leiter beschrieben. Und ich möchte versuchen, anhand eines Bildes zu verdeutlichen, was es bedeuten kann, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Stell dir vor, du möchtest den Mount Everest besteigen, den höchsten Berg der Welt. Und wenn du als Himalaya-Tourist, ich sag's mal, aus Deutschland dahin kommst und den besteigen möchtest, dann weißt du, dass du da nicht einfach so hochsteigen kannst, weil du sonst mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern würdest. Wenn es dumm kommt, bezahlst du sogar mit deinem Leben, wie viele Menschen an diesem Berg. Er ist bekannt für seine Tücken, und welche Gefahren auch von ihm ausgehen, weiß jeder. Aus diesem Grund wirst du dich der Leitung eines Bergführers anvertrauen und dir einen Guide suchen. Im Himalaya sind es die Sherpas. Die Sherpas, die kennen diesen Berg in- und auswendig. Sie wissen, wo die Gefahren liegen und wie man zu den Basecamps kommt, wie lange man dort bleiben muss, damit die Sauerstoffanpassung funktioniert und. Wenn ich mich jetzt im Himalaya der Leitung eines Bergführers anvertraue, dann mache ich das, weil ich zunächst mal eine Einsicht habe, nämlich, dass ich es nicht und niemals alleine schaffen werde, den Mount Everest hochzuklettern. Und so bedeutet, vom Geist geleitet zu sein, zunächst mal diese Grundeinsicht zu haben, dass ich es mit meinen eigenen Möglichkeiten nicht schaffe, heilig zu leben. Ich glaube, das muss man erst mal verstehen. Sondern, dass ich in dieser Sache komplett auf Gott, auf seinen Heiligen Geist angewiesen bin. Wenn man jetzt mit so einem Bergführer zusammen einen Berg erklimmt, bedeutet es tatsächlich auch, dass man selber laufen muss. Ein Bergführer bringt mich nicht im Hubschrauber auf den Gipfel, sondern ich bin unter seiner Leitung herausgefordert, selber die Schritte zu machen, bis ich da ankomme. Und in gleicher Weise bringt uns auch der Heilige Geist nicht im Schwebezustand zu dem Ziel unserer Heiligung, sondern wir müssen uns klar sein, dass der Weg der Heiligung ja kein leichter Weg ist, sondern ein Weg ist, der steil sein kann, steinig, auch schwierig. Ein Bergführer wird mir auch während der Tour immer wieder Dinge erklären und mich immer wieder darauf hinweisen, an bestimmten Stellen aufzupassen. Und für mich als der, der ihm hinterhergeht, macht Sinn, diese Hinweise ernst zu nehmen und nicht zu ignorieren. Und in gleicher Weise ist auch der Heilige Geist jemand, der mir immer wieder Hinweise gibt, um dieses Ziel der Heiligung mehr und mehr zu erreichen. Der Heilige Geist hat sich im Wort der Bibel sehr ausführlich geäußert und er wird mich in meinen konkreten Lebenssituationen immer wieder an diese Wahrheiten erinnern und mich auf bestimmte Dinge hinweisen. Es ist auch meine Verantwortung, ihm da Raum zu geben, ihn sprechen zu lassen, in der Bibel zu sein, von ihm umgeben zu sein. Im Geist zu wandeln bedeutet, für diese Hinweise sensibel zu sein und sie nicht zu ignorieren. Jedes Bild hat aber auch seine Schwäche. Und so auch dieses Bild. Die größte Schwäche ist, dass der Bergführer in diesem Bild ein externer Begleiter ist, der mich da so hochführt und der da vor mir herläuft. Das heißt, wenn ich dann irgendwo auf dem Weg den Berg hoch schlapp mache, wenn mich die Kräfte verlassen, meine Motivation am Boden ist und ich einfach keinen Bock mehr habe, dann kann der mich von außen anfeuern und mich motivieren. Der kann mich anschreien und sagen, hey, es sind nur noch 1000 Meter, auf geht's, weiter geht's. Aber mehr kann er nicht machen. Und das Spannende ist, dass es mit dem Heiligen Geist tatsächlich grundlegend anders ist. Weil der Heilige Geist in mir drin ist. Und das Geniale ist, dass er in meinem Inneren Zugang hat zu meinem Willen, zu meinen Motivationen. Der ist ja so in mir drin, dass er das beeinflussen kann. Paulus schreibt an die Philipper diesen eindrücklichen Satz, der mich immer wieder ins Nachdenken bringt und ich einfach genial finde. Philipper Kapitel 2, Vers 12 bis 13. Da heißt es: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Dieser Satz, der ist so verrückt, weil er auf der einen Seite ist da dieser ganz klare Appell an mich, dass ich alles tun soll, um meine Rettung, die mir in Jesus geschenkt wurde, voll auszuleben. Ja, in Ehrfurcht vor Gott, ja, in dieser Heiligung zu leben. Und die Begründung dafür, dass ich mich anstrengen soll, ist die, dass es letztendlich Gott ist, der durch seinen Geist diese Dinge in mir hervorbringt. Er bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Er ist die innere Triebkraft und auch der, der mir hilft, diese Dinge in die Tat umzusetzen. Und so bedeutet im Geist zu wandeln, dass ich mich ja in all den Bemühungen, vielleicht ein gottgefälliges Leben zu führen, voll vom Geist abhängig mache, in dem Wissen, dass er es ist, der in mir das tut, der das Wollen und auch das Vollbringen wirkt. Und so möchte ich schließen mit dem allerletzten Satz in diesem Abschnitt von Galater 5, nämlich Vers 25. Da heißt's: Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Es ist ein Riesengeschenk, das wir im Heiligen Geist haben. Und es wäre Verschwendung, wenn wir versuchen, es irgendwie selber zu machen. Sondern wir sollen uns in dieses Auto setzen, in dieses Geschenk hineingeben und es nutzen und mit ihm zusammen, ja, diese Dinge angehen in unserem Leben. Amen.